Ja, dann begrüße ich euch auch ganz herzlich zur dritten Übung, Information Management. Und heute haben wir die Themen IT Governance und IT Outsourcing, das was wir also in den Modulen 2, 3 und 4 uns angeguckt haben und auch in den ersten Vorlesungen. Und ganz am Ende der Übung ist es auch ein Block eingeplant für die Evaluation der Übung. Da würde es mich freuen, wenn ihr noch bleibt und da mitmachen könntet. Und wir starten direkt mal jetzt mit dem Thema IT Governance. Das ist die Folie aus der Vorlesung, wo ich euch das Thema IT Governance vorgestellt habe. Also nochmal kurze Definition. Bei IT Governance geht es darum, die Entscheidungsrechte und die Verantwortlichkeit für IT-Entscheidungen festzulegen, und die beiden hier, Peter Weil und Jane Ross, sind ganz bekannte Forscher in dem Gebiet, sind beide am MIT und haben dort so ein Zentrum gegründet, wo sie auch über dieses Thema eigentlich relativ ausführlich forschen und publizieren. Und wir haben ja auch in der Vorlesung eine Studie von denen kennengelernt, wo halt mehrere Unternehmen gefragt wurden, welchen Archetyp von IT-Governance sie für welches IT-Entscheidungsfeld einsetzen. Und die beiden sagen eben, dass ein effektives IT-Governance-System eben folgende Fragen beantwortet. Zum einen, welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Das haben wir in der Vorlesung kurz behandelt. Wer sollte die Entscheidungen treffen? Das war auch eine Frage, die wir uns angeguckt haben, und wie werden die Entscheidungen getroffen und überwacht, das haben wir so ein bisschen ausgeklammert. Und um euch so ein bisschen abzuholen, in der Vorlesung haben wir uns ganz intensiv mit dem Thema zentral-dezentral beschäftigt, das haben wir auch in der letzten Übung uns angeguckt, dann zwischen diesen beiden Gegenpolen noch diese hybride Variante föderal eingeordnet. Und uns dann überlegt, ja, in welchen Bereichen macht denn eine zentrale, dezentrale Entscheidung Sinn. Und haben uns einmal generell überlegt, das haben wir letzte Übung gemacht, und jetzt wird es spezifischer eben für die einzelnen IT-Governance-Bereiche. Und generell ist dieses Thema IT-Governance ja etwas, was so ein bisschen gedanklich außerhalb des Information Managements steht. Das betrifft eigentlich, wenn man dieses Modell von Kretschmer sich anguckt, alle drei Ebenen, ist also so eine Führungsaufgabe und ist eigentlich ein Klassiker für so eine Führungsaufgabe, weil man hier ja sieht, hier geht es um Entscheidungsrechte, wie werden Entscheidungen getroffen, wie werden diese Entscheidungsrechte verteilt, und klar, das betrifft alle drei Ebenen dieses EM-Frameworks. So, und wir haben dann im Grunde uns folgende Sachen angeguckt, nämlich dieses Framework von Jane Ross und Peter Weil setzt sich eben aus zwei Dimensionen zusammen. Einmal die Frage nach den Entscheidungsfeldern, da hatten wir dieses Bild, wo es darum geht, es gibt diese fünf Entscheidungsfelder, wo es von oben anfängt mit diesen IT-Principle-Entscheidungen, die im Grunde sagen, welchen Stellenwert hat die IT im Unternehmen, ja, das ist diese Schnittstelle zur IT-Strategie, die wir uns auch angeguckt haben. Dann gibt es Entscheidungen, welche Infrastruktur wird benötigt im Unternehmen, und welche Anforderungen stellen die fachlichen Applikationen? Das ist, baut in gewisser Weise aufeinander auf, die Infrastruktur und die fachlichen Applikationen. Und das Ganze wird flankiert noch von so zwei zusätzlichen Entscheidungsfeldern. Nämlich einmal dieses, die nennen es IT-Investment, ist aber sowas wie IT-Projekt-Portfolio-Management. Da geht es eben darum, welche Projekte werden in welcher Reihenfolge finanziert oder was wird überhaupt durchgeführt und was wird zurückgestellt. Also da wird eher geplant, wie man von dem aktuellen Setting seiner IT-Landschaft zu dem Ziel-Setting kommt und wie man das erreicht. Also da liegt praktisch das Geld, da wird entschieden, was finanziert wird, welche Projekte. Und es gibt noch ein weiteres Entscheidungsfeld, was die beiden identifiziert haben, und zwar sagen die, das sind so Architekturentscheidungen, also die übergeordnete Logik, wie die Informationssysteme im Unternehmen zusammenspielen. Also da haben wir in der Vorlesung schon diskutiert, dass es da solche Sternarchitekturen gibt, ja, oder dass es so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gibt, oder ob man eine SOA einführt oder nicht. Das wäre eigentlich auch eine Architekturentscheidung. Und wie gesagt, das hier sind eben die Felder, in denen Entscheidungen auftreten, die sagen, es gibt 5 von diesen, eben genau diese. Und für jedes dieser Felder ist jetzt die Frage, also das wäre praktisch die Frage, was gibt es zu entscheiden, und für jedes dieser Felder ist jetzt die Frage, wer entscheidet da oder wer übernimmt die Entscheidungen dort. Und da hatte ich mit euch dieses Bild hier vor, hatte ich euch dieses Bild vorgestellt und mit euch diskutiert. Und das soll einfach nur zeigen, wie sie diese Archetypen, die nennen diese Arten, wie man entscheiden kann, Archetypen, also diese Dinger hier, diese 5 plus eben noch Anarchie, das ist eben, Anarchie ist relativ schnell erklärt, da ist halt überhaupt nichts geregelt, wer was tut, deswegen würde ich sagen, es gibt diese 5 Archetypen plus Anarchie. Jeder dieser Archetyp sagt im Grunde aus, wer die Entscheidungsrechte hat, und es gibt dort in deren Denkwelt, in deren Framework eben diese 3 Gruppen. Einmal die sogenannten C-Level Executives, das sind im Grunde alle Vorstandsmitglieder außer der IT-Vorstand, also das wären alle Vorstandsmitglieder von Lufthansa Passage ohne Klingenberg. Und Corporate IT, das ist dieses zweite Feld hier, enthält eben genau den CIO plus die IT-Führer aus den verschiedenen Business-Einheiten. Und der dritte Block hier enthält die einzelnen, Fachverantwortlichen für einzelne Prozesse im Unternehmen, ja, also Business Unit Leaders. Und in der Vorlesung hatten wir ja dieses Thema aufgespannt, zentral, dezentral, und wenn man jetzt mal überlegt, wir übertragen das auf dieses Framework, das hatten wir in der Vorlesung schon gemacht, kann sich jemand daran erinnern, was von diesen 3 Dingen ist eher zentral, was eher dezentral? Ja, genau, also C-Level Executive ist zentral, Geschäftseinheiten ganz rechts ist dezentral und in der Mitte. Genau, es ist hybrid, und das ist eine Besonderheit von dieser Sichtweise von Weil und Ross. Die werfen nämlich da noch eine zweite Dimension rein, nämlich die sagen, die unterscheiden zwischen IT-Entscheidern, das ist in der Mitte alles zusammengefasst, und die fassen dort zentrale IT-Entscheidungen, das wäre dieses Corporate IT, mit dezentrale IT-Entscheidungen, das wäre dieses Business Unit IT zusammen. Und wenn man dann sagt, okay, die Nicht-IT-Entscheider, die unterscheiden sie dann wieder in zentral, das sind dann die C-Level-Executives, und in dezentral mit diesen Business-Unit-Leadern. Also das ist im Grunde eine Besonderheit von diesem Modell, dass sie eine zweite Dimension reinbringen und nicht ganz sauber trennen bei den IT-Entscheidern, ob es zentral oder dezentral ist. Und mit Hilfe dieser 3 Gruppen definieren sie eben diese 5 Archetypen. Ich glaube, die ersten 3 sind relativ simpel. Die nennen es so eine Monarchie, wenn eben nur die Vorstandsmitglieder entscheiden, ja, und sie sagen, es ist eine IT-Monarchie, wenn eben nur die IT entscheidet. Und da ist es dann wirklich typischerweise so, dass auch die zentrale IT damit gemeint ist. Also hier steht zwar, da sieht man schon, dass es irgendwie nicht ganz zusammengeht, aber wenn sie von IT-Monarchie reden, dann entscheidet eigentlich der CIO darüber. Und sie sagen, es gibt dieses feudale System, wenn eher die dezentralen Geschäftseinheiten darüber entscheiden, und dann die nächsten 2 Archetypen, also föderal und IT-Duopol, zeichnen sich dadurch aus, bei föderal ist es so, dass immer diese beiden hier aktiv sind, also sowohl Zentralgeschäft als auch Dezentralgeschäft. Ob jetzt IT dabei ist oder nicht, stört die nicht. Die sagen immer, wenn zentral und dezentrales Geschäft dabei ist, sagen sie föderal dazu. Und deswegen gibt es auch diese 2 Zeilen dazu. Ja, ob IT jetzt dabei ist oder nicht, ändert das nicht. Es ist immer noch föderal für Weil und Ross. IT-Duopol ist ähnlich. Das bedeutet eigentlich, dass die Entscheidung sowohl von IT als auch von einem Business-Mitglied getroffen wird. Also wichtig ist, dass die IT dabei ist, plus eine Business-Einheit, ob es jetzt zentral ist oder dezentral, ist erstmal egal. Und mit diesen 2 Dimensionen, also Entscheidungsfelder hier und eben die Archetypen auf der linken Seite in der Matrix hier, haben sie eben diese, ja, dieses Modell, dieses Framework entwickelt, wo oben eben die Entscheidungsfelder sind, also hier, und hier eben die Archetypen. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie sind halt zu 256 Unternehmen gegangen und haben Fragebögen ausgeteilt und einmal die Unternehmen sich selbst einordnen lassen für jede dieser Entscheidungen, wie sie sich, wie sie diese Entscheidung treffen oder wer diese Entscheidung bei ihnen trifft. Und dann, was auch noch interessant war, dass sie die auch gefragt haben, wie zufrieden seid ihr denn mit dieser Ausprägung der IT-Governance? Sie haben halt gesagt, sie haben verschiedene Zielgrößen definiert und dann die Unternehmensvertreter wirklich sich einordnen lassen nach der Zufriedenheit von dieser IT-Governance. Und was sie dann gemacht haben, ist eine Auswertung, die wir in der Vorlesung uns schon angeguckt haben, und bei der Auswertung habe ich gesagt, das machen wir in der Übung, also hier. Und das ist praktisch eine Auswertung, die die beiden dazu gemacht haben. Ich habe euch den Text aus dem Buch, der diese Grafik erklären soll, mitgebracht und würde den jetzt austeilen. Da vorne drauf sind auch nochmal die beiden Folien, die die Dimensionen erklären, also diese und diese. Und auf der Rückseite findet ihr eben den erklärenden Text zu genau dieser Grafik. Und die Aufgabe ist jetzt, dass ihr diesen Wild and Ross Text euch mal anguckt. Und insbesondere, das ist nur eine Seite, auf der sie eigentlich relativ präzise diese Ergebnisse interpretieren. Und die Frage ist halt, ob ihr damit komplett übereinstimmt und wo ihr Sachen kritisch seht. Und ich habe mir auch noch so ein paar Leitfragen dazu überlegt, die wir dann anhand des Textes gemeinsam diskutieren können. Aber nur nochmal zum Verständnis. Diese Grafik zeigt eigentlich die dominanten Muster unter den zufriedenen Unternehmen. Also die Unternehmen, die zufrieden waren mit ihrer IT-Governance, wurden selektiert aus dem Sample. Und dann wurde geschaut, welche Archetypen nutzen sie eigentlich für bestimmte Entscheidungen? Und dann gab es solche Patterns hier. Es gab diese drei Patterns, 1, 2, 3, also Muster, wie diese Unternehmen Entscheidungen treffen. Und in dem Text wird jetzt erklärt, warum Weil und Ross denken, dass genau diese drei Varianten gute Wege sind, IT-Governance zu betreiben. Also von den 256 Unternehmen, ich erkläre noch ein bisschen weiter, während ich austeile, wurden halt die selektiert, die zufrieden waren mit ihrer IT-Governance. Und die erste Überraschung, die die beiden hatten, waren, dass es halt sehr viele ähnliche Muster gab. Ja, weil wenn man sich diese Matrix anguckt, gibt es halt relativ viele Kombinationen, wie man das ausfüllen kann, aber viele Unternehmen haben das ähnlich ausgefüllt. Und die beiden sagen sogar, dass diese drei verschiedenen Wege oder Patterns, wie man diese Matrix ausfüllen kann, schon 10% dieser Unternehmen beschreiben. Ja, also es sind relativ häufige Patterns und es sind auch noch die Patterns, wo sie zufrieden mit sind. Deswegen lasse ich euch einen Moment Zeit, den Text mal zu lesen, und dann würde ich gern mit euch darüber diskutieren, was ihr davon haltet. Wie gesagt, die erste Frage ist, vielleicht versteht ihr den Text komplett und seht ihr Sachen vielleicht nicht genauso, und ansonsten habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet. Ich lasse die Grafik mal. Ich würde vorschlagen, dass wir 10 Minuten dafür einplanen, dass ihr das lest. Wenn ihr früher fertig seid, meldet euch mal und tauscht euch untereinander aus. Ja, und noch eine Sache, in dem Text kommt so der Begriff T-shaped vor, und T-shaped und so Bicycle Wheel, das sind zwei Besonderheiten von diesen Archetypen, die aber jetzt für uns eigentlich nicht interessant sind. Also das könnt ihr einfach überlesen, wenn da T-shaped oder Bicycle Wheel drin vorkommt. Ja, das sind bestimmte Arten von IT-Duopolen, die aber für uns nicht interessant sind. Okay, dann habt ihr Ideen oder Kritik dazu, zu dem Text? Also man Ich hatte ja eben schon gesagt, die zwei sind so die bekanntesten Forscher in dem Feld und das Paper dazu, zu der Studie oder auch das Buch, sind extrem häufig zitiert und sind halt so die IT-Governance-Gurus. Und jetzt in dem Feld, wo wir jetzt hier sind, geht es ja eigentlich darum, dass sie halt so Interpretation reinbringen in die Zahlen, die sie erhoben haben. Und wir sind jetzt genau in diesem Interpretationsteil des Buches und auf welcher Basis haben die das gemacht? Die haben einmal diese Studie gemacht und dann haben die extrem viele Fallstudien gemacht, also sind in die Unternehmen dann reingegangen und haben sich erklären lassen, warum was so ist, wie es halt dort gemacht ist und warum sie irgendwie zufrieden oder unzufrieden sind. Das ist so ein wirklich typischer Ansatz so für diesen IT-Governance-Forschungsbereich, dass halt diese beiden Perspektiven kombiniert werden. Und daher kommen auch die Interpretationen. Aber okay, habt ihr Ideen dazu? Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Oder gibt es Kritik? Für dich, ja.
Das ist teils Kritik, teils Frage. Und zwar steht ja beim ersten Typen dabei, dass man da vor allem eine IT braucht, die die Business Needs versteht, also die Anforderungen aus den Business-Bereichen versteht. Und man sieht ja, dass da der Marker im Bereich Business Application Needs bei Föderal ist. Mhm. Aber Föderal hätte ich jetzt weniger als das verstanden, wo die IT wirklich die Business Needs kennen muss. Ich hätte da eher den Duopol gesehen, also das drunter, wo die 2 ist, weil doch bei der föderalen Verteilung im Prinzip entweder alle drei mit drin sind, alle drei Gruppen, oder die IT gar nicht. Also wenn, hätte ich eigentlich eher die Interpretation in dem Feld drunter gesehen, als in dem Feld.
Mhm. Das ist okay, also das ist eine sehr gute Frage. Du kritisierst jetzt praktisch diesen letzten Teil im ersten Absatz, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich sonst gestellt hätte, wo es heißt, dass in 1 und 2 sich die beiden halt vertrauen müssen, ja? Also dieses große Wort, dass man sich da vertrauen muss. Und die gebe ich vielleicht mal an euch weiter, seht ihr das genauso? Und passt es für euch? Also diesen Punkt finde ich sehr gut, dass du ja sagst, bei 1 ist es in föderal und eigentlich müsste man sich bei 2 stärker vertrauen als bei 1. Ne? Das ist der Punkt, den du sagst.
Ja, beziehungsweise, dass eben bei 2 zumindest die IT mehr noch das Business verstehen muss als bei 1. Genau. Weil bei der föderalen Entscheidung, die anderen Gruppen ja noch mit drin sind, werden ja bei dem Duopol dann eher die Fachbereiche oder die C-Level Executives nicht drin sind. Also genau. Ich hätte es eher bei der 2 gesehen.
Ja, okay. Gibt's gleich weiter?
Also die Anmerkung, dass die IT die Business Needs verstehen muss, habe ich für mich so beantwortet, dass es sich da auf IT-Architektur und Infrastructure Strategies bezieht, dass die IT da also schon planen muss, was braucht das Business denn? Mhm. Also weiß ich nicht, für welche Datenbanklösung entscheiden wir uns oder wie soll die skalieren?
Genau.
Und und dass bei den Application Needs sich das nicht darauf bezieht, sondern auf diesen linken oberen Ausschlag.
Mhm. Also das wäre auch eine Interpretation, wo ich mitgehen würde, dass zumindest in 1 und 2 ganz wesentliche Teile der grundlegenden IT-Entscheidung in IT-Hand liegen, ja? Also in so einem IT-Monopol. Weitere Anmerkungen dazu, warum da irgendwie Vertrauen notwendig ist? Und vielleicht so als Erklärungshilfe, wir hatten ja in der Vorlesung uns überlegt, welche dieser 5 Felder sind eigentlich eher IT-Felder und welche sind eher geschäftsnahe Felder. Wisst ihr das noch, wie wir das aufgeteilt haben? Oder leitet euch jetzt noch schnell her? Wo IT drinsteckt, wird wohl IT drin sein. Okay, es ist ein Ansatz der Herleitung, sag ich mal. Aber wenn man jetzt bei IT-Principles sich überlegt, ja, da geht es darum, welchen Stellenwert soll IT im Unternehmen haben. Da geht es um die Verbindung von der IT-Strategie und der Geschäftsstrategie, also High-Level Statements about how IT is used in the business. Also da würde ich auch eher sagen, obwohl IT drinsteht, ist es eher so eine Geschäftssache und ja, genau. Ja. Also IT-Architektur und Infrastruktur sind eher IT-Fragestellungen, während die anderen drei nach deren Logik eher geschäftsgetriebene Einstellungen sind. Und wenn man mit der Logik sich das anguckt, dann sagt man, hier bei eigentlich einer sehr geschäftsgetriebenen Entscheidung wie diesen IT Principles, da lässt man halt so ein Duopol zu. Das ist für die neben dieser Sache, dass halt diese IT-Sachen, dass die da komplett alleine gelassen werden oder relativ alleine gelassen werden, ein Argument gewesen, dass man sagt, dafür ist dieses Vertrauen notwendig. Aber den Punkt, den du gesagt hast, da hinten gehe ich mit, ja, dass das eigentlich nicht ganz konsistent ist, dass eigentlich bei der 2 noch mehr Vertrauen notwendig ist, zumindest hier in diesem Feld, als bei der 1. Während wenn man dann dieses IT-Investment wieder vergleicht, da geht es halt bei der 2 zurück zu den C-Level-Executives und bei der 1 wird sogar dieses IT-Investment im Duopol entschieden. Also da ist auf jeden Fall noch die IT dabei, die dann entscheidet, welche Projekte durchgeführt werden. Also das, was man hier wo man hier sagen kann, da ist bei der 1 eher weniger Vertrauen nötig als bei der 2, ist es bei dem IT-Investment-Fall aus meiner Sicht genau umgekehrt. Das hebt sich da so ein bisschen wieder auf. Und weitere Ideen, Anmerkungen dazu? Das wären auch die Sachen, die ich mir zum ersten Absatz überlegt habe, wo man drüber diskutieren kann, wenn man diese Grafik sieht. Ja, also das ist jetzt aus dem Buch, nicht aus dem Paper. Die Frage war ja eigentlich, wie teilen sich denn jetzt die letzten 10% hier auf? Ist es gleich verteilt, jeder hat 3% oder hat 1,9% und die anderen nur 0,5%? Das kann ich leider nicht beantworten. Aber ja, ich müsste mal gucken, ob das irgendwo noch steht und nur nicht in dem Kapitel. Ich will jetzt nicht reinreden. Die beiden, ja. Weitere? Habt ihr das Mikrofon irgendwo?
Da kann man natürlich auch zu sagen noch, dass die Unterteilung in Föderal und Duopol da halt auch irgendwie bisschen fuzzy ist, bisschen schwammig ist. Ja. Wenn man das noch unterteilen würde, dann hätte man irgendwie eine genauere, also so bei Duopol sieht man jetzt, dass die IT drin ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob irgendwie welches Level das ist. Also wenn man das jetzt irgendwie genau noch unterteilen würde, müsste man ja eigentlich genau genommen das noch auseinandernehmen. Aber das haben sie ja wahrscheinlich zusammengelegt, einfach um überhaupt eine Aussage treffen zu können.
Also ich vermute, dass Ihnen das später dann erst aufgefallen ist, dass bei dem IT-Duopol halt zentral, dezentral zusammengegangen ist, weil bei den anderen Sachen wird es ja relativ schön getrennt. Ja. Und das sehe ich auch als Schwäche an. Und da habe ich auch überlegt, wie gut passt es jetzt in das Konzept der Vorlesung, wo wir stark auf zentral, dezentral gehen. Das sehe ich schon als Schwäche von der Studie, dass das Duopol da zwei Sachen zusammenfasst. Während bei föderal ist es ja eigentlich genauso, wie ich mir gewünscht hätte, dass halt dort zentral und dezentral zusammengefasst sind. Das ist ja eigentlich die Aussage von föderal. Deswegen würde ich sagen, föderal ist nicht so fuzzy, aber das IT-Duopol ist für mich schon gerade unter dem Gesichtspunkt, dass wir die ganze Diskussion ja aus Zentral-Dezentral-Sicht aufziehen, so ein bisschen unschön. Ja. Okay, dann die Sachen zum zweiten Absatz. Da hätte mich interessiert, was ihr dazu sagt, dass ihr sagt, also hier wird Arrangement 1 und 2 unterschieden und die sagen, dass Arrangement 2 besser ist für Unternehmen mit weniger Synergien. Und so wie ich es verstanden habe, sind das die Synergien in den zwischen den Applikationsnutzen oder den Applikationsrequirements. Und habt ihr dazu eine Idee, warum 2 eher für weniger Synergien ist? Für Unternehmen, bei denen weniger Synergien vorliegen zwischen fachlichen Anwendungen? Das ist der letzte Satz im zweiten Absatz. Oder will noch jemand anders?
Also das ist genau, glaube ich, das, was wir eben gesagt hatten, dass eben bei den, also der Unterschied ist ja eigentlich nur in den letzten beiden Feldern, das sind die Investments und die Business Application Needs und eben, dass wir in den Business Application Needs da nicht die föderale Verteilung haben, was ja heißen würde, dass wir quasi auf allen Ebenen da eine Beteiligung haben und das würde ja heißen, dass man irgendwie auf allen Ebenen Synergieeffekte hat oder zumindest Synergien erzielen kann, dadurch, dass alle dann mitsprechen. Und wenn man das nicht hat, dann bedeutet das ja, dass es irgendwie nicht der gleiche Inhalt ist oder nicht die gleichen Themen, über die man spricht. Also würde das irgendwie implizieren, dass es, wenn man alle an einen Tisch holt, dass auch was ist, was alle betrifft, und das würde irgendwie so ein Synergiepotenzial implizieren.
Genau, so haben die es ja eigentlich auch begründet, dass man in eins über diese Sachen abstimmt, zentral, dezentral, und so besser Synergien heben kann, während man bei zwei sagt, das ist eigentlich eine Sache, die IT im Wesentlichen, da kann die mitmischen und auch ihre Effizienzgedanken so mit reinbringen, das wäre auch die Erklärung hier. Und die, das war eine gute Antwort wirklich. Die letzte Frage, die ich mir überlegt hatte hierzu, war, warum sagt ihr oder denkt ihr, dass 3 gerade gut ist für, wie schreiben Sie es hier, Single Business Unit Firms, wo halt Profitabilität und Kosten wichtig sind?
Ich habe schon. Ich habe mir jetzt halt gedacht, von wegen Single-Business Unternehmen, das ist eher eigentlich der Unterschied bei 3 ist, dass die IT nicht einbezogen wird und dass es gar nicht so darum geht, ob man jetzt diese Geschäftsfragen dezentral oder zentral trifft, weil das wäre für mich so eine Auswirkung, wenn man sagt, man hat nur eine Geschäftseinheit oder nur ein Single-Business, dass dann die Geschäftsfragen eher zentral, also eher diese C-Level-Executives kommen. Aber anscheinend der Unterschied von der 3 ist eigentlich, dass die IT nirgendwo mitspielen darf. Ich habe mir das jetzt so erklärt, wenn man jetzt zum ich habe mir jetzt einen Bergbau erklärt oder sowas, das ist ja so eine Sache, die machen nur ein Geschäftsfeld und dass bei denen die IT einfach irrelevant ist, größtenteils. Also das ist was so gemeint ist, also das wäre für mich jetzt so ein Kritikpunkt, dass die hypothetisieren sehr viel, also sie sagen sehr viel, aber dass sie einfach mal hätten, die haben ja die Unternehmensdaten gehabt, dass sie einfach geguckt haben, sind das wirklich Single-Business-Unternehmen oder nicht, also sie hatten ja die Daten.
Ja, aber ich würde auch sagen, 3, da fällt auf, dass halt sehr zentral entschieden wird und dass sehr zentral und sehr geschäftsgetrieben entschieden wird, auch über die IT-Felder eben, also wo IT im Mittelpunkt steht. Ist da noch eine Meldung, ja? Und im Grunde, wie du gesagt hast, dass es halt für die Einzel, für Firmen, bei denen halt so nur ein Geschäftsfeld existiert, das ist, da haben sie wohl beobachtet, dass das so ein dominantes Muster ist. Aber ja, es stimmt, was du sagst, das ist jetzt nicht genau aufgeführt, bei welchen Firmen oder weiter begründet. Wie gesagt, das ist jetzt Interpretationsteil von deren Paper-Buch.
Würden da auch Firmen drunter fallen, deren Hauptgebiet die IT ist? Also Facebook oder sowas, wo die IT-Entscheidungen ja also sehr wichtig sind oder also Hauptentscheidungen sind und dann auch auf einer hohen Ebene getroffen wird? Weil hier steht ja auch der Punkt mit IT-Affinität der oberen oder der Business Leaders.
Ja, also da müsste ich auch jetzt, also ich weiß es nicht, da müsste ich jetzt raten, aber hier... Dann lass mich kurz noch dazu antworten. Also ich glaube, das trifft eher nicht zu auf Firmen, die halt im IT-Business sind. Also Facebook, weiß ich jetzt nicht, ob das so getroffen wird. Wobei es, wie du sagst, ja auch ein Sonderfall ist, dass halt da auch die Führungsebene eher IT-affin ist. Aber ich glaube, das war nicht das, was sie im Kopf hatten. Da passt eher dieses Bergbaubeispiel besser. Ja?
Ja, da weiß ich nicht, ob das irgendwo vorher in dem Text schon erwähnt wurde, aber wie groß die Unternehmen sind, beziehungsweise ob die eine einheitliche Größe haben. Weil man könnte ja auch die Interpretation wagen, dass die Unternehmen, die eher klein sind in der Studie, eher Einzelproduktunternehmen sind. Und bei kleinen Unternehmen eher diese Business-Monarchie vorherrscht, wohingegen größere Unternehmen eher eine ausgeprägte IT brauchen, um überhaupt das Ganze umsetzen zu können.
Okay, das wäre eine gute Idee, wie man das noch auswerten kann. Die haben es nicht reported, also die sagen, dass es eine, so ein Querschnitt durch amerikanische Unternehmen ist. Aber ob jetzt, das ist eigentlich eine interessante Idee, ob jetzt 3 eher kleine Firmen sind und 1 und 2 dann die großen, das wäre auch noch eine interessante Auswertung. Aber das, weiß nicht, ob es gemacht wurde. Aber es ist ein guter Punkt. Okay, gibt es sonst noch Fragen dazu? Ansonsten würde ich sagen, das ist jetzt halt im Sinne so der Klausurvorbereitung schon was gewesen, was jetzt nicht so eine typische Klausuraufgabe ist. Es geht ja schon stark in den Transfer, deswegen wird vielleicht ein kleiner Teil von der Aufgabe so sein, dass man halt so ein Paper interpretieren soll und so viel Transfer leistet. Also das war jetzt schon eher, ich will euch ja nicht verschrecken, ja, dass ihr dann sagt, oh je, yeah, ja. Okay, gibt es sonst noch Fragen zu diesem Thema IT-Governance? Ansonsten wechseln wir jetzt so ein bisschen die Perspektive in Richtung IT-Outsourcing und, ah ja, klar.
Ja? Interessant ist ja, dass es gar keine, dass feudal überhaupt nicht vorkommt. Also man hat irgendwie, das habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum es eigentlich überhaupt keine, keine ganz dezentralen Entscheidungen gibt. Mhm. Also die wirklich nur in den Businessbereichen, in den einzelnen Geschäftsbereichen getroffen werden. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also vielleicht ist das wäre irgendwie noch eine interessante Frage, warum man das nicht findet. Vielleicht ist es dann in den anderen Schemata, die jetzt nicht hier in den Top 3 sind, sondern vielleicht in den Top 10. Aber ich hätte gerade gedacht, dass vielleicht, das ist natürlich jetzt ein bisschen spezifisch dann auch, aber die Business Application Needs vielleicht sogar mit Fokus auf der dezentralen Sache gemacht werden. Ich meine, gut, die unteren beiden beziehen ja immer noch jemanden mit ein.
Genau, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen.
Ja, aber trotzdem finde ich es interessant, dass es gar nicht vorkommt, so die ganz dezentrale Entscheidung.
Okay, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir in der Folge viele Vorteile davon gesehen haben, ja, die auch in der Literatur diskutiert wurden. Aber ich glaube, das ist dann schwer zu erklären, warum es hier nicht vorkommt. Eine Erklärung wäre, dass es halt in den anderen Konstellationen vorkommt, wo die Unternehmen relativ zufrieden sind. Aber das weiß ich auch nicht. Ja. Aber warum jetzt überhaupt nichts feudal ist, da, das kann ich nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Ja?
Ja, eine Sache würde mich noch interessieren, und zwar diese Governance Arrangements, in welchem Zeitraum sollten die dann in dem Unternehmen quasi vorgeherrscht haben? Also es gibt ja, wie es jetzt unten zum Beispiel bei der dritten Alternative ist, die ist ja auch für Mergers, Major Cost Cuttings, Crisis und so weiter etabliert. Mhm. Also das heißt, es sind ja meistens nur sehr zeitlich stark abgegrenzte Bereiche oder Zeiträume, in denen diese Führungsform dann etabliert wird. Wie war das denn in dieser Studie? Gab es da Vorgaben von wegen dieser Aufbau muss jetzt seit so und so vielen Jahren bestehen? Oder?
Nee, es wurde einfach nur nach der aktuellen gefragt, die aktuelle und die aktuelle Zufriedenheit.
Also das heißt, wenn man diese Studie vielleicht
gestern geändert hat,
2009 gemacht hätte, Finanzkrise, dann hätte man vielleicht ganz andere Ergebnisse, also vor allem wahrscheinlich auch viel zentralere Entscheidungen gehabt als...
Genau, das wäre auch deren Erklärung gewesen, dass halt nach so einer Krise wird halt alles in Zentral gehen, um halt solche Zugeständnisse in Anführungszeichen an die IT, dass sie irgendwo mitentscheiden kann, dass die eher in solchen Krisenzeiten nicht existieren und dass es dann eher auf 3 ist. Aber die Studie ist halt nur zu diesem Zeitpunkt gemacht worden. Und die war auch sehr aufwendig, weil es halt nicht nur darum ging, halt so einen Fragebogen zu verteilen, sondern die sind halt auch dann in die Unternehmen gegangen und haben sich mit den Leuten nochmal jeweils unterhalten und Interviews geführt. Also das war eine sehr aufwendige Studie. Und wahrscheinlich hatten sie dann nicht mehr die Lust, das jedes Jahr nochmal zu machen. Aber, okay, gibt es noch weitere Sachen dazu? Dann, wo ich eben schon war beim Thema IT-Outsourcing, das ist jetzt eigentlich nur die Folie, um euch wieder abzuholen. Die Begriffe sind eigentlich relativ simpel und schnell erklärt. Also IT-Outsourcing bedeutet ja, dass man eine IT-Dienstleistung fremd bezieht und es gibt verschiedene Formen davon. Und die Frage ist eigentlich, wohin man diese interne Aktivität verlagert, an ein verbundenes Unternehmen oder an ein fremdes Unternehmen und ob das im Inland oder im Ausland sitzt. Und dann gibt es eben diese 4 verschiedenen Varianten. Einmal Inland, verbundenes Unternehmen, interne Leistungserbringung. Wenn ich sage, ich gebe es an ein fremdes Unternehmen, bin ich automatisch hier in diesem Outsourcing-Bereich, egal ob es jetzt im Inland oder Ausland ist. Und wenn es halt im Inland ist, spricht man von Onshoring, und wenn es im Ausland ist, von Offshoring. Und wenn man halt an ein verbundenes Unternehmen im Ausland es gibt, dann ist es halt eben kein Outsourcing, sondern dieses Captive Offshoring. Und eine Besonderheit ist auch noch, dass immer wenn es um das Thema Offshoring geht, kann man von Near- oder Farshoring sprechen. Also das ist eigentlich eine Folie, die wir mal gebaut haben, um diese ganzen Begriffe mal zu sortieren. Aber ist eigentlich immer ganz hilfreich, damit man weiß, worüber man spricht. Also wir schauen uns jetzt Outsourcing-Entscheidungen an, wobei es jetzt erstmal egal ist, ob es Near- oder Farshoring bzw. Off- oder Onshoring ist. Und wir haben in der Vorlesung eigentlich dann zwei Theorien kennengelernt, die wir als Referenztheorien bezeichnet haben, weil sie eben in sehr, sehr vielen Papern als Gerüst verwendet werden, um solche Entscheidungen. Also eigentlich geht es immer um die Entscheidung, was soll ich wohin auslagern. Ja? Und vor diesen Entscheidungen steht eben CIO, und der fragt sich halt, soll ich jetzt mein Helpdesk im Unternehmen machen oder soll ich es fremdvergeben, soll ich meine Wartung von meinem ERP-System hier machen oder macht es irgendein Partner, macht es die IBM dann vielleicht in Deutschland oder macht es die IBM in Indien. Und dazu werden eine ganze Reihe von Theorien verwendet, und das ist auch ein Klassiker-Thema der Wirtschaftsinformatiker gewesen. Es hatte wirklich einen extremen Hype gehabt, so die letzten Jahre, und ist so ein Kernthema der WI, und da haben sich ganz viele Theorien entwickelt, und oftmals nutzt man dann halt in der Wirtschaftsinformatik Theorien aus anderen Bereichen. Das wird der WI auch manchmal vorgeworfen, dass sie halt keine nativen Theorien hat, die sie selbst entwickelt, sondern eher Referenztheorien aus anderen Domänen nimmt. Und was jetzt so die Klassiker sind, sind eher so aus dem ökonomischen Feld die Prinzipal-Agenten-Theorie, die verwendet wird, um solche Outsourcing-Entscheidungen zu erklären, und die Transaktionskosten. Und hier geht es jetzt mal darum, die hauptsächlich verwendete Theorie dazu, Transaktionskostentheorie, zu nehmen und sich mal zu überlegen. Wir haben uns überlegt, okay, was sind Transaktionskosten, wo fallen die an und vor allem, welche Eigenschaften und welche Einflussfaktoren dieser Transaktion beeinflussen die Höhe dieser Transaktionskosten. Und da haben wir eben drei identifiziert, und ich würde gerne jetzt mal mit euch drüber reden, welche sind das und wie wirken die? Und da könnt ihr euch kurz austauschen. Ich habe da 10 Minuten hingeschrieben, hoffe aber insgeim, dass es schneller geht. Aber tauscht euch erstmal einen Moment aus über diese drei Faktoren, und mir reicht es jetzt nicht nur, dass ihr dann diese drei Faktoren nennt, sondern mir auch kurz erklärt, warum sie auf die Transaktionskosten wirken, wie ihr denkt, dass sie halt wirken. Okay, ich habe gesehen, ihr habt alle schon die richtige Folie, dann wir können ja mal durchgehen, ja? Erklärt mal vielleicht den ersten und wie es wirkt auf die Transaktionskosten. Vielleicht der erste nochmal, was so eine Transaktion ist oder was die Kosten dazu sind, und dann einen der drei Faktoren und warum er wie wirkt. Gibt es noch jemand anderen? Es liegt immer nur da bei euch dann.
Ja, also zunächst Transaktionskosten würde ich jetzt darunter verstehen, die Kosten für die zum Beispiel Kommunikation von fachlichem Know-how. Das wäre so eine Sache, die mir jetzt so spontan eingefallen ist, oder einfach für Kommunikation, Absprachen und sonstiges. Also diese Kosten hat man ja normalerweise im Unternehmen, ist einfach ein bisschen einfacher, als wenn man das zwischen Unternehmen macht. Und jetzt der erste Punkt, die Spezifität, würde ich halt sagen, wenn es ein Informationssystem, das jetzt erstellt werden soll, sehr spezifisch ist, also sehr speziell ist, dann hat es sehr hohe Transaktionskosten, dieses Know-how auch irgendwie rüberzubringen an den Transaktionspartner B, der das Ganze dann implementieren soll. Das heißt also, umso spezifischer eine Software ist, umso höher sind die Transaktionskosten, und desto weniger lohnt sich eine Outsourcing. Also,
okay, ja. Also je höher die Spezifität der Leistung, desto höher die Transaktionskosten. Jetzt hattest du es so erklärt, je spezifischer die Software ist. Also habt ihr da noch ein bisschen eine präzisere Erklärung dazu? Also geht es nur um die Spezifität der Software, oder gibt es noch irgendwie eine ein bisschen ausgefeiltere Erklärung? Ja?
Also Also ich finde, je besser sie spezifiziert ist, desto günstiger ist es eigentlich, Transaktionskosten, weil der andere umso genauer weiß, was er machen soll und man nachher auch umso genauer dann die Kontrolle durchführen kann,
okay,
wenn man dann so einen guten Abgleich.
Ich glaube, das ist ein bisschen gemein, dass es hier sich so anhört, als ob es um die Spezifizierung der Requirements geht. Also das spielt vielleicht ein Stück weit mit rein, aber das ist nicht der Hauptgrund, was dieser Faktor Spezifität meint. Gibt es weitere Ideen? Ja, und das war auch der Grund, warum ich das nochmal so aufgelegt habe, weil das ist, glaube ich, schon ein bisschen schwerer zu verstehen, gerade diese Spezifität. Also wichtig ist, dass bei der Transaktion ja um eine Übertragung von Verfügungsrechten geht zwischen zwei Transaktionspartnern und Kosten anfallen, die nicht Produktionskosten sind, sondern eben Kosten für diese Übertragung der Verfügungsrechte, und zwar jetzt nicht nur bei, was hattest du als Beispiel gesagt? Ich glaube, die Kommunikation beim Austausch von Requirements, das würde ich eher hier in die Abwicklung tun, sondern die Transaktionskosten umfassen halt auch schon Suchen von geeigneten Transaktionspartnern, den Vertrag zu erstellen und Anpassung und Kontrolle. Also Anpassung wäre dann ungeplante Änderungen und Kontrolle wären dann geplante Änderungen. Und wenn wir jetzt bei diesem Punkt Spezifität sind, dann wird es in der Literatur so definiert, dass es die Höhe der transaktionsspezifischen Investitionen sind. Also wie viel muss man investieren für diese Transaktion, was eigentlich nur für diese Transaktion nutzbar ist. Und je höher die Spezifität von etwas, desto höher sind diese transaktionsspezifischen Investitionen. Also wenn man eine Individualsoftware beispielsweise hat, die nur ein einziges Mal verwendet wird und der Transaktionspartner B, der Outsourcing-Partner in Indien ist, dann muss er auch Leute anschulen, um diese Leistung zu erbringen. Und diese Schulungskosten sind deswegen transaktionsspezifisch, weil er sie halt nicht für ein weiteres Projekt nutzen kann. Es ist genau für diese Transaktion notwendig. Und ein Paradebeispiel aus aus der VWL zum Beispiel ist, wenn man sich halt als Unternehmen eine ganz spezielle Maschine anschaffen muss, um einen Auftrag zu erfüllen, die halt eine ganz spezielle Art von Schrauben erstellt für einen Automobilhersteller. Und ich als Zulieferer kaufe jetzt genau diese Maschine, um sie dann an genau einen Kunden zu verkaufen, weil er der einzige Abnehmer ist für diese Schrauben. Dann ist die Spezifität sehr hoch, weil wenn ich diese Transaktionsbeziehung verliere, kann ich diese Maschine für keine andere Transaktion verwenden. Und das ist hier mit Spezifität gemeint. Ja, also Spezifität wird typischerweise gemessen in der Höhe der transaktionsspezifischen Investitionen. Und das geht eigentlich ziemlich gut mit dem einher, was man sich halt so vorstellt oder was ihr eben auch gesagt habt. Wenn man halt eine sehr spezielle Software hat, dann ist dafür spezielles Wissen nötig und deswegen ist auch die Spezifität im Sinne der Transaktionskostentheorie hoch. Und wenn man die Spezifität jetzt so versteht, okay, hohe transaktionsspezifischen Investitionen, das heißt, der eine Partner bindet sich sehr stark an den anderen durch diese Investition, weil halt der Zulieferer eine teure Maschine kauft, die er nur für diese Transaktion verwenden kann, oder der Outsourcing-Anbieter ein Wissen lernt, was er halt nur für diesen einen deutschen Kunden verwenden kann. Warum gehen dann die Transaktionskosten hoch? Warum wird es dann teurer, so einen Partner zu finden, so einen Vertrag zu vereinbaren, das abzuwickeln? Habt ihr dazu eine Idee? Ja? Genau, also das ist genau die Begründung, dass es halt diesen Opportunismus gibt, der hier angenommen wird, dass man, wenn man so eine Investition tätigt, sich eigentlich diesem Opportunismus seines Vertragspartners ausliefert, weil der genau weiß, ich habe jetzt als Zulieferer diese Maschine gekauft, ich kann sie nicht mehr verkaufen oder anders nutzen und sobald ich sie gekauft habe, senke ich halt einfach meinen Angebotspreis. Dann sagt der Automobilhersteller, okay, du hast die Maschine jetzt, dann gib mir für die Hälfte des Geldes die Schrauben, ja, oder was auch immer der halt kauft. Und der weiß, der andere hat keine Wahl mehr. Die Wahl wäre nur noch das Ding zu verschrotten. Ja. Und das ist halt Opportunismus, der dadurch halt steigt und deswegen wird es halt teurer, zum Beispiel die Vereinbarung, also diese Phase Vereinbarung wird durch Spezifität ganz stark berührt, weil Vereinbarung, hatten wir ja gesagt, da wird der Vertrag ausgehandelt. Hier wird der Vertrag natürlich viel detaillierter ausgehandelt, wenn man halt weiß, dass der Spielraum für Opportunität hoch ist. Ja?
Wenn ich als Transaktionspartner A jetzt ein sehr spezifisches, ich bleibe mal in dem VWL-Beispiel, ein sehr spezifisches Produkt brauche, wo man sehr spezifische Maschinen braucht, um das herzustellen, dann habe ich ja vielleicht auch nur zwei, drei potenzielle Partner, die das überhaupt leisten können. Und dann habe ich ja auch ein großes Risiko zu sagen, wenn ich denen jetzt irgendwie ein schlechtes Angebot mache und die sagen, nee, kannst du deine Maschine selbst in den Keller stellen, dann habe ich vielleicht am Ende gar niemanden mehr, der das überhaupt macht. Also das ist ja auch ein Risiko auf der anderen Seite, oder?
Ja, also man sagt dann halt für den Suchenden, für den Transaktionspartner A, werden die Kosten in der Anbahnung steigen, die halt. Also beim Finden von geeigneten Partnern. Keine Ahnung, das Argument, was du jetzt gesagt hast, stimmt natürlich auch, dass man deinen Zulieferer nicht ewig triezen kann, weil man auch in gewisser Weise abhängig von dem ist. Ja. Aber in der klassischen Theorie ist es eben so, diese Vereinbarungskosten, Spezifität und Anbahnung. Und die Kosten für den Auftraggeber sind eher in der Anbahnungsphase. Und wenn ihr euch erinnert an diese Forschung am Fachgebiet, was Jasmin macht, diese gegenseitige Abhängigkeit voneinander und dass es da Wahrnehmungsunterschiede gibt, es geht eigentlich genau in die Richtung, zu klären, ja, bis wohin man den anderen eigentlich triezen kann. Und sie baut auch auf diese Transaktionskostentheorie auf, weil sie auch in einem Outsourcing-Bereich ist und sie klärt halt, wie weit kann man denn die Abhängigkeit, die gegenseitige Abhängigkeit eigentlich ausnutzen und bis wann, wie weit kann man gehen, in Anführungszeichen, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und das hängt auch stark von der Spezifität ab. Okay, der zweite Punkt, die Häufigkeit, wie wirkt die? Oder gibt es noch Fragen zur Spezifität? Die Häufigkeit, wie wirkt die Häufigkeit? Und warum wirkt die so?
Also ich hätte jetzt die Häufigkeit so eingeschätzt, dass sie entweder die Kosten verringern oder steigern kann, also dass keine klare Aussage getroffen werden könnte. Das kommt darauf an, ob es immer wieder dieselben Transaktionen sind. Oder ob ich immer wieder verschiedene neue Transaktionen haben muss. Mhm. Wenn ich nämlich immer die gleichen Transaktionen bekomme, kann ich in sowohl Anbahnung als auch Vereinbarung die Kosten senken. Hätte eventuell noch Probleme bei Anpassung und Kontrolle, dass da die Kosten steigen. Und wenn ich eben sage, ich habe immer wieder neue Transaktionen, dann ist es klar, dass ich mehr Transaktionen nicht bekomme. Je öfter ich suchen muss, ich natürlich auch eine Kostensteigerung habe.
Mhm. Ja? Doch so. Genau. Ja. Also das sind, eigentlich habt ihr es sehr gut erklärt, ja, also das wollte ich auch sagen, dass es halt davon abhängt, ob es halt verschiedene oder gleiche sind. Im engeren Sinne ist es immer die gleiche Art von Transaktion, dann trifft genau das zu, was du sagst. Und wenn es halt verschiedene sind, dann wird es halt erweitert und über dieses Thema Vertrauen argumentiert, genau wie du es gesagt hast, dass in jedem Fall, je höher die Häufigkeit ist, desto geringer die Transaktionskosten sind. Also dass es eigentlich keine zwei Richtungen gibt, sondern je höher die Häufigkeit, desto geringer die Transaktionskosten. Und Unsicherheit, was könnt ihr das ein bisschen spezifizieren, was wir dazu gesagt haben, oder was stellt ihr euch dazu vor?
Also ich habe mir jetzt also spontan vorgestellt, das Beispiel mit Standardsoftware, wenn es jetzt Individualsoftware ist, dann ist es sehr unsicher, weil indirekt steigt dadurch die Spezifität und es sinkt die Häufigkeit, was wir schon gesagt haben, dass die Transaktionskosten steigen. Mhm. Deswegen ist auch so ein Individualsoftware ist viel unsicher, also das Projektrisiko ist viel höher haben, deswegen würde ich mit Unsicherheit gleichsetzen ungefähr. Und wenn man jetzt eine Standardsoftware macht, dann hat man vielleicht, also hat der Entwickler, sage ich mal, hat dann aber schon viel mehr Erfahrung mit dieser Software und dann sinkt auch dadurch das Projektrisiko und dadurch die Unsicherheit der Transaktion. Das heißt also, ja, Standardsoftware ist halt billiger dann.
Ja, also es trifft ziemlich genau.
Ich hätte vielleicht ein bisschen an Marktunsicherheit gedacht und vielleicht an die Anforderungsunsicherheit, also dass ich, wenn ich ein Projekt in Auftrag gebe, vielleicht am Anfang gar nicht weiß, wie es am Ende aussehen soll, also dass irgendwie immer mehr Anforderungen ergänzt werden, wo vielleicht der Outsourcing-Partner sagt, ja, wenn ihr euch das offen lasst, was da noch dazu kommt, habe ich ein Problem, vielleicht habe ich am Ende gar nicht die Entwickler, die die entsprechenden Technologien beherrschen, um dann die zusätzlichen Anforderungen einzubringen. Und das Zweite wäre zu sagen, Marktunsicherheit, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe so an so Startups gedacht, wenn ich vielleicht was entwickle, was vielleicht gerade im Kommen ist, irgendwie technologischer Trend und dann irgendjemand anders entwickelt da auch gerade dran, dass ich irgendwie die Unsicherheit habe, dass das vielleicht komplett den Bach runtergeht. Also dass man sagt, der Markt könnte die Lücke schon geschlossen haben in der Zeit, wo das Projekt läuft und vielleicht hat ein Transaktionspartner A überhaupt keine Ressourcen mehr, um das Projekt überhaupt noch zu stemmen. Also irgendwie, dass der Markt dann in dem Moment dicht macht.
Okay, das sind ja ganz viele verschiedene Unsicherheiten, so wie es, wie ihr jetzt gesagt habt, einmal, wie spezifiziert ist die Leistung, wie ändern sich die Spezifikationen über die Zeit, gibt es irgendein Marktrisiko oder das Beispiel Standard- und Individualsoftware, wo du eigentlich ja implizit gesagt hast, auf Häufigkeit und Spezifität das runtergebrochen hast, aber diese Unsicherheit hier bedeutet, die Unsicherheit der Fähigkeit der Leistungserbringung des Transaktionspartners. Also hier wird ja hier wird gefragt, wie gut kann der Transaktionspartner diese Leistung erbringen. Das war jetzt schon bei vielen Dingen, die ihr genannt habt, auch drin. Also bei einer Standardsoftware, wo der Partner das schon 5-mal gemacht hat, weiß ich eher, ob er das gut beherrscht, als wenn ich das erste Mal eine Individualsoftware an ihn gebe. Und wenn jetzt irgendwie, wenn ich es an ein junges Start-up gebe, wo ich nicht mehr weiß, ob es in 2 Jahren noch existiert, dann habe ich auch eine gewisse Unsicherheit, ob dieses Unternehmen diese Leistung erbringen kann. Ja? Also hier ist gemeint die Unsicherheit der Leistungserbringung des Transaktionspartners und je höher die Unsicherheit, desto höher die Transaktionskosten. Also und mir waren halt diese 3 Einflussfaktoren insofern wichtig, weil die halt sehr häufig genutzt werden, um, um solche management-kompatiblen Grafiken zu bauen. Und eine Variante, wie es verwendet wurde, ist hier in so einem, ja, die nennen das, glaube ich, Referenzstrategien, die sagen halt, also Picot und Meyer, bauen halt auf dieser Spezifität auf und sagen, Spezifität ist der wichtigste Einflussfaktor auf die Transaktionskosten. Das ist auch eigentlich allgemein anerkannt, dass je höher die Spezifität, je höher die Transaktionskosten, dass dieser Wirkzusammenhang eigentlich der wichtigste ist von den 3. Und die sagen dann, okay, wir nehmen die Spezifität aus der Transaktionskostentheorie und die sagen dann auch, das reicht mir noch nicht aus, ich will noch irgendwas aus dem Unternehmen selbst haben und die, also eine Eigenschaft aus dem Unternehmen selbst und die nutzen dazu diese strategische Bedeutung der Aufgabe. Und die Aufgabe kann man eigentlich ganz gut erklären am folgenden Bild. Die sagen halt, sie haben hier auf der einen Seite die Spezifität der IT-Aufgabe und die strategische Bedeutung der IT-Aufgabe für das Unternehmen. Und strategische Bedeutung ist bei denen definiert als die, das Potenzial, das diese Aufgabe hat, damit ich mich als Unternehmen von meinen Konkurrenten differenzieren kann. Und die sagen, je höher dieses Differenzierungspotenzial ist und je weniger kopier- bzw. imitierbar dieses Differenzierungspotenzial ist, desto strategischer ist etwas. Also man könnte jetzt sagen, das ist, wenn wir mal platt übersetzt, so Wichtigkeit fürs Überleben des Unternehmens. Und die sagen halt, anhand dieser 2 Achsen kann man solche Normstrategien ableiten, wie ein Unternehmen mit diesen IT-Aufgaben umgehen soll. Und die haben die genannt Eigenerstellung, also ich soll die Software in dem Fall selber erstellen, Fremdbezug, ich soll es outsourcen, dann auch ein schönes Ding, Mischstrategien, weil man sich irgendwie nicht so sicher ist, was man da machen soll. Glücksfall. Die sagen, es kann es eigentlich nicht geben, so ungefähr. Und diese Ungläubigkeit kommt so ein bisschen daraus, dass da steht noch Überprüfen auf Haltbarkeit. Also sie sagen, es kann es eigentlich nicht geben, diese Kombination. Und Altlasten, da schlagen die sogar einen Weg vor, wie man damit umgehen kann. Und hier auf der folgenden Folie habe ich mal, sagen wir mal, deren Ergebnisbild, was sie aus ihrer Studie rausbekommen haben, mal aufgezeichnet. Und bitte euch jetzt mal diese fünf Begriffe hier, den Positionen 1, 2, 3, 4, 5 zuzuordnen. Und sobald ihr fertig seid, ich habe es als Folie vorbereitet, könnt ihr es gerade da eintragen oder ihr könnt es auch hier eintragen, weil dann ist es gleich auf der Slide. Also könnt ihr euch dann frei aussuchen. Gibt es dazu noch Fragen, wo diese Outsourcing-Strategien oder diese Betriebsstrategien hin sollen? Und was ich mir auch überlegt habe, ist, ihr könntet ja auch nochmal versuchen, so ein Beispiel für ein Informationssystem anzugeben, das in diesem Aufgabenbereich ist. Ja? Also da könnt ihr euch gerne an dem bedienen, was Herr Klingenberg erzählt hat. Okay, du hattest jetzt gefragt, wenn eine IT-Aufgabe eine hohe strategische Bedeutung hat? Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde es jetzt nicht so sagen, hier Bohrmaschinenhersteller, sondern wenn man sich halt bei der Lufthansa anguckt, zum Beispiel, das ist auch kein IT-Unternehmen, aber ihr habt auch Systeme kennengelernt, wo die halt super kritisch für dir sind, wo die sagen, damit kann ich mich schon differenzieren. Ja? Also dieses Miles-and-More-Ding zum Beispiel, das ist auch... hat für die, denke ich, eine strategische Bedeutung, obwohl sie kein IT-Unternehmen sind. Aber genau diese Frage wird halt im letzten Modul nochmal aufgegriffen. Das war ja diese IT-Doesn't-Matter-Diskussion, soll euch ja so ein bisschen begleiten durch das ganze Semester. Und am Ende, nachdem ihr jetzt mal so gesehen habt, was uns CIO alles entscheidet, reden wir halt nochmal in der letzten Vorlesung drüber. Das soll so der Rahmen sein. Aber es geht in die richtige Richtung. Okay, habt ihr schon Ideen, wie man es einordnen kann? Fangen wir mal an mit, sagen wir mal, 5. Ich glaube, das ist der einfachste Fall.
Mischstrategien.
Genau, würde ich auch sagen. Das ist so ein Klassiker, man weiß, also man lässt sich noch so ein bisschen offen, ob das Modell funktioniert oder nicht, indem man einen großen Bereich Mischstrategien macht. Okay, dann 1, also dafür brauchen wir auch kein Beispiel, aber 1, was hattet ihr da? Okay, ja, es wird schon geschachert hier.
Also jetzt zu 1 die Altlasten zugeordnet.
Genau.
Mit der Begründung von bei Lufthansa zum Beispiel, da gibt es diese veralteten Systeme auf diesen Bluescreen-Rechnern oder wie die heißen. Die Spezifität ist dabei sehr hoch, aber die strategische Bedeutung ist nicht allzu hoch, weil wenn sie groß wäre, wäre es ja schon abgelöst geworden. Also so würde ich mir das jetzt erklären.
Genau, würde ich auch sagen. Und jetzt die 3 passt relativ gut dazu.
Fremdbezug.
Genau.
Und ja, Office-Software wäre da so ein Beispiel.
Genau, würde ich auch sagen. Ja, und das Ziel bei 1 sollte ja dann sein, dass man irgendwann ja, zu 3 kommt. Oder zumindest irgendwie die Unternehmensspezifität reduziert, weil, wie Picot das dann begründet hat, er sagt halt, Spezifität würde halt in dem Fall ja auch Kosten verursachen und wenn ich keinen strategischen Gewinn dadurch habe, dann brauche ich diese Spezifität nicht. Also dann brauche ich nicht diese hohen Investitionen, um eine Besonderheit zu pflegen. Okay, und dann 2, genau, und die Erklärung dazu, Eigenerstellung. Okay, und dann das passt und dann vielleicht noch die 4 direkt hinterher. Warum ist es ein Glücksfall? Ja, genau. Also, denke ich, also was hier wichtig ist, ist, dass ihr seht, dass dieses Thema Spezifität der wichtigste Treiber der Transaktionskosten ist, dann nicht nur in dieser reinen Transaktionskosten-Kontext verwendet wird, sondern auch hier in so einer ja, kleinen Erweiterung, die solche relativ simplen Normstrategien dann entwickelt. Okay, mit Anbetracht der Zeit würde ich sagen, dass ich die letzte Aufgabe dann auf die nächste Übung verschiebe und euch jetzt noch die Evaluationsbögen austeile. Es wäre nett, wenn ihr dir dann drüben hinlegen könntet,